Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 3. April 2023, gleich dem 14. Farwar, den 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Marine gibt Warnung an US-Spionageflugzeug. Irans Reaktion auf Märtyrertod von zwei Militärberatern. Wir werden zu gegebener Zeit und am richtigen Ort reagieren. Und Außenminister Irans und Saudi-Arabiens treffen sich in kommenden Tagen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Marine gibt Warnung an US-Spionageflugzeug. Die iranische Marine hat am Sonntagnachmittag ein in den iranischen Luftraum eingedrungenes US-Spionageflugzeug vor dem unbefugten Eindringen in iranisches Gebiet gewarnt. Nach Erhalt der Warnung durch die wachsame iranische Marine verließ dieses Flugzeug den Luftraum über dem Golf von Oman und kehrte in den internationalen Luftraum zurück. Das EP-3E-Flugzeug der US Navy ist ein mit modernster Überwachungstechnik ausgestattetes amerikanisches Spionageflugzeug, dessen Aufgabe es ist, Informationen, Daten und Kommunikationen vor allem militärischer Einrichtungen anderer Länder zu sammeln. Irans Reaktion auf Märtyrertod von zwei Militärberatern. Wir werden zu gegebener Zeit und am richtigen Ort reagieren. Als Reaktion auf den Märtyrertod von zwei iranischen Militärberatern in Syrien gab das iranische Außenministerium bekannt: Wir behalten uns das Recht vor, zu gegebener Zeit und an geeigneten Ort auf den Staatsterrorismus des israelischen Regimes zu reagieren. Am Sonntag sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, dass der Märtyrertod von zwei iranischen Militärberatern infolge des aggressiven Angriffs des zionistischen Regimes auf Gebiete in Syrien Teil der Kosten des Kampfes des großen iranischen Volkes gegen den Takfiri-Terrorismus sei. Er brachte den Familien dieser Märtyrer seine Anteilnahme zum Ausdruck und fügte hinzu: Die Fortsetzung der Angriffe des zionistischen Besatzerregimes auf Syrien ist eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität dieses Landes sowie eine Verletzung internationaler Gesetze und eine Fortsetzung der Stärkung des Terrorismus. Hauptmann Mehrdad Mohrani Jafarabadi, der bei dem verbrecherischen Angriff des zionistischen Regimes auf Außenbezirke von Damaskus am Freitag verletzt worden war, erlitt am Sonntag den Märtyrertod aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Zuvor war schon Major Milad Heydari, ein anderer Militärberater der iranischen Revolutionsgarden in Syrien, Opfer dieses israelischen Terroranschlags geworden. Außenminister Irans und Saudi-Arabiens treffen sich in kommenden Tagen. Außenminister Irans und Saudi-Arabiens treffen sich in kommenden Tagen. Die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens vereinbarten bei einem Telefonat, sich in den kommenden Tagen zu treffen. Hossein Amir Abdullahian zeigte sich bei dem Telefongespräch mit Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud zufrieden über den positiven Verlauf der bilateralen Beziehungen und betonte die Entschlossenheit der Islamischen Republik Iran, ihre Nachbarschaftspolitik weiter auszubauen. Bei diesem Telefonat besprachen beide Seiten den aktuellen Stand der bilateralen Vereinbarungen und ihr bevorstehendes Treffen. Der saudische Außenminister betonte die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Kommunikation und Begegnung zwischen den Verantwortungsträgern der beiden Länder und bezeichnete den aktuellen Prozess der Maßnahmen beider Länder als positiv und zufriedenstellend. Syrische Delegation in Moskau zur Teilnahme an Normalisierungsgesprächen zwischen Ankara und Damaskus. Eine hochrangige syrische Delegation ist in der russischen Hauptstadt Moskau eingetroffen, um an vierseitigen Gesprächen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Damaskus und Ankara teilzunehmen. Die syrische Delegation, die am Sonntag in Moskau eintraf, wird vom stellvertretenden Außenminister Ayman Susan geleitet, berichtete die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sanaa. Susan wurde von der Nachrichtenagentur Sanaa mit den Worten zitiert, dass die syrische Delegation zunächst am 3. April bilaterale Treffen mit der russischen und der iranischen Seite abhalten werde, bevor sie am vierseitigen Treffen am 4. April teilnehmen werde. Die Beendigung der militärischen Präsenz der Türkei in dem arabischen Land, der Kampf gegen den Terrorismus und die Nichteinmischung anderer Länder in die inneren Angelegenheiten Syriens sind Schwerpunkte der Gespräche. Bei ihrer Ankunft in Moskau wurde die syrische Delegation vom syrischen Botschafter in Russland, Bashar al-Jafari, empfangen. Am vergangenen Montag sagte der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow, dass ein vierseitiges Treffen, an dem die stellvertretenden Außenminister Russlands, Irans, der Türkei und Syriens teilnehmen sollen, bald in Moskau stattfinden werde und ein wichtiger Schritt zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus sei. Wir bereiten uns für ein Treffen vor. Ich denke, dass es bald stattfinden wird, sagte Bogdanow gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS. Er fügte hinzu, wir hoffen, dass unsere Vermittlungsmission, die auf ein sehr wichtiges strategisches Ziel, die Normalisierung der syrisch-türkischen Beziehungen ausgerichtet ist, zu unserem gemeinsamen Erfolg führen wird. Die Türkei brach ihre Beziehungen zu Syrien im März 2012 ab. Saudi-Arabien lädt Assad zum Gipfeltreffen der Arabischen Liga ein. Berichten zufolge plant Saudi-Arabien, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga einzuladen, das nächsten Monat in Riad veranstaltet wird. Drei Quellen, die mit dem Plan vertraut sind, wurden am Sonntag von Reuters zitiert, dass der saudische Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud in den kommenden Wochen nach Damaskus reisen werde, um Assad eine formelle Einladung zur Teilnahme am Gipfeltreffen der Arabischen Liga am 19. Mai 2023 zu überreichen. Darüber hinaus hieß es, dass erste Gespräche für einen Besuch des saudischen Außenministers Faisal bin Farhan al-Saud in Damaskus oder des syrischen Außenministers Faisal Miqdad in Riad aufgrund der Erdbeben im Februar in der Türkei und in Syrien verschoben wurden. Die saudische Regierung und die Außenministerien beider Länder müssen den Bericht noch bestätigen. Jamal Rushdie, der Sprecher des Generalsekretärs der Arabischen Liga, sagte, die Organisation sei nicht in jeden Schritt auf bilateraler Ebene zwischen arabischen Ländern eingeweiht und fügte hinzu, wir sollten nicht im Voraus über den voraussichtlichen Besuch informiert werden. Im vergangenen Monat haben Riad und Damaskus eine Vereinbarung getroffen, ihre Botschaften wieder zu öffnen und die konsularischen Dienste nach dem heiligen Fastenmonat Ramadan wieder aufzunehmen. Ägypten, das größte Mitglied der Arabischen Liga, nahm ebenfalls die Kontakte zu Damaskus wieder auf, wobei Miqdad am Samstag seinen ägyptischen Amtskollegen in der Hauptstadt Kairo traf, um die Stärkung der bilateralen Beziehungen sowie die neuesten regionalen und internationalen Entwicklungen zu besprechen. Syrien war 1945 eines der sechs Gründungsmitglieder der Arabischen Liga. In den letzten Monaten haben immer mehr Länder und politische Parteien die Aufhebung seines Ausschlusses aus der Organisation gefordert. UNO. Jemen steht vor kritischer Zeit. Die UNO hat die Konfliktparteien im Jemen aufgefordert, den von ihr vermittelten Waffenstillstand umzusetzen und ernsthaftere Schritte zur Verwirklichung eines dauerhaften Friedens in dem vom Krieg verwüsteten Land zu unternehmen. In seiner Rede am Sonntag bezeichnete der UN-Sonderbeauftragte für den Jemen, Hans Grundberg, den Waffenstillstand, der im vergangenen April 2022 von der UNO zwischen der Angreiferkoalition und der nationalen Heilsregierung des Jemen ausgehandelt worden war, als Moment der Hoffnung, obwohl er seit Oktober letzten Jahres nicht verlängert worden sei. Der UN-Sonderbeauftragte für den Jemen sagte, der Waffenstillstand halte trotz seines Ablaufs weitgehend und er forderte die Konfliktparteien auf, ihn als Grundlage für eine dauerhafte politische Lösung des Konflikts zu nutzen. Die jemenitischen Streitkräfte haben erklärt, sie würden sich an den Waffenstillstand halten, solange die anderen Konfliktparteien ihn ebenfalls respektieren. In dieser kritischen Zeit muss jede neue vorübergehende oder teilweise Vereinbarung eine klare Verpflichtung der Parteien beinhalten, die sicherstellt, dass sie ein Schritt auf dem Weg zu einer friedlichen Lösung ist, in einem integrativen politischen Prozess, erklärte Grundberg. Seine Äußerungen kamen einen Tag, nachdem das jemenitische Militär mit überraschenden Angriffen auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gedroht hatte, falls die Angreiferländer eine dumme Tat begehen. Pakistan dementiert Handel mit zionistischem Regime. Das pakistanische Handelsministerium dementierte die jüngsten Berichten über Handelsbeziehungen mit dem zionistischen Regime und erklärte, dass die pakistanische Regierung nicht die Absicht habe, Geschäfte mit diesem Regime zu machen. Vor kurzem gab es einen Bericht über den Handel eines jüdischen Bürgers pakistanischer Nationalität, dass dieser Trockenfrüchte über die Vereinigten Arabischen Emirate ins besetzte Palästina exportiere. Das pakistanische Handelsministerium erklärte am Sonntag diesbezüglich, dass dieser Bericht ein Gerücht und reine Propaganda sei und ein solcher Handel niemals von der pakistanischen Regierung unterstützt werde. In dieser Erklärung heißt es außerdem, Pakistan unterhält weder Geschäftsbeziehungen zu Israel noch beabsichtigt es, Handelsbeziehungen auszubauen. Außerdem unterstützt die Regierung in Islamabad keine Einzelaktion und kein offizieller Kanal oder Bank waren an dieser Aktion beteiligt. Auch die Sprecherin des pakistanischen Außenministeriums wies Berichte über den Handel mit dem zionistischen Regime entschieden zurück. Frau Mumtaz Zahra erklärte, Pakistan unterhalte keine diplomatischen und kommerziellen Beziehungen zum zionistischen Regime und es gebe keine Änderung in der Politik Islamabads diesbezüglich. Pakistan erkennt das zionistische Besatzerregime nicht an und Islamabad hat wiederholt seine Unterstützung für das palästinensische Volk betont und die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 mit Al-Quds Jerusalem als Hauptstadt gefordert. Erdogan, US-Botschafter in der Türkei, sind die Türen verschlossen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte den amerikanischen Botschafter für sein Treffen mit Kemal Kılıçdaroğlu, dem Vorsitzenden der Oppositionellen Republikanischen Volkspartei. Als Reaktion auf das Treffen des US-Botschafters Jeffrey Flake in Ankara mit Kılıçdaroğlu sagte Erdogan am Sonntag, der Botschafter von Joe Biden trifft Kemal Kılıçdaroğlu. Schäm dich. Denken Sie etwas mit Ihrem Gehirn. Die Person, mit der Sie hier in der Türkei sprechen, ist der Präsident. Wie wollen Sie jetzt ein Treffen mit dem Präsidenten nach diesem Treffen vereinbaren? Die türkische Zeitung Star zitierte Erdogan mit den Worten, »Unsere Türen sind ihm verschlossen, er muss seinen Platz kennen.« Kılıçdaroğlu wurde von 6 Oppositionsparteien für die türkische Präsidentschaftswahl dominiert und gilt als wichtigster Rivale Erdogans. Muharrem İnce von der Heimatpartei und Sinan Oğan vom Wahlbündnis İTA Ittifaki sind zwei weitere Kandidaten für die türkische Präsidentschaftswahl. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11, Mashhad 11, Isfahan 12, Shiraz 12 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Wir setzen unsere Besprechung der Sure 64, Sure Tarobun, bei den Versen 7 und 8 fort. Diese lauten:
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss alle auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Und dies ist Allah ein Leichtes. Darum glaubt an Allah und seinen Gesandten und das Licht, das wir hinabgesandt haben. Und wisset, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. In den vorherigen Versen hat Gott davon gesprochen, dass die Ungläubigen die Propheten der Lüge ziehen. Nun weist er in dem Vers 7 darauf hin, dass sie auch das Jenseits leugnen. Aufgrund ihrer falschen Einstellung meinen sie, nach dem Tod gebe es keine Auferstehung, und deshalb bereiten sie sich auch nicht darauf vor, einmal vor dem jüngsten Gericht zu erscheinen und Rede und Antwort hinsichtlich ihrer Taten stehen zu müssen. Der Prophet Gottes erhält den Auftrag, nachdrücklich zu verkünden, dass alle ganz bestimmt von den Toten auferweckt werden und ihnen am Tag des jüngsten Gerichtes die Akte mit ihren Taten vorgelegt werden wird und sie gemäß dieser Akte belohnt oder auch bestraft werden. Der Vers 8 erklärt, wie der Mensch diese falschen Vorstellungen hinter sich lassen kann, nämlich mit Hilfe des Glaubens an Gott und seinen Propheten und mit Hilfe des Korans, dieses Lichtes, welches Gott herabgesandt hat. Gott hat die Welt mit seinem Wissen und seiner Allmacht erschaffen, und er ist vollkommen im Bilde darüber, was seine Geschöpfe tun. Nichts liegt außerhalb seines Wissens. Wir können uns vor Augen halten: Erstens, die Jenseitsleugner sind ohne Beweise in der Hand zu haben und aufgrund reiner Vermutungen einer falschen Vorstellung zum Opfer gefallen und leugnen die Auferstehung von den Toten, das jüngste Gericht und das Jenseits. Zweitens, das Diesseits ist der Ort der Taten und das Jenseits der Ort der Abrechnung über die Taten. Alles, was der Mensch im Diesseits tut, wird registriert und er wird im Jenseits entsprechend seinem Buch der Taten belohnt oder bestraft werden. Drittens, für den Herrn, der die großartige Welt erschaffen hat, in der wir leben, ist es sehr einfach, die Toten am jüngsten Tag auferstehen zu lassen und den Menschen alles mitzuteilen, was sie im Leben getan haben. Viertens, Unglaube und Götzendienst aufgrund von Starrköpfigkeit gegenüber der Wahrheit führen den Menschen in die Dunkelheit, aber die Verse des Korans helfen dem Menschen aus der Finsternis hinaus ins Licht der Wahrheit. In den Versen 9 und 10 der Sure Tarabun heißt es daraufhin:
يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
Am Tag, da euch zum Tag der Versammlung versammeln wird, das ist der Tag des verlorenen Gewinns. Wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, dem tilgt seine bösen Taten. Und den wird in Gärten eingehen lassen, durchalt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben, das ist der großartige Erfolg. Und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig darin zu bleiben, ein schlimmer Ausgang. Der Vers 9 nennt eines der Merkmale des jüngsten Tages und auf dieses Merkmal bezieht sich auch der Name Tarabun der Sure. Und zwar spürt der Mensch an diesem Tag den verloren gegangenen Gewinn. Die Guten bereuen an diesem Tag, nicht noch mehr gute Taten vollbracht zu haben, und die Schlechten bereuen, dass sie Hässliches und Böses begangen haben. Aus diesem Vers geht auch hervor, wie der Mensch in den Genuss der göttlichen Huld kommen kann, nämlich dadurch, dass sich von Unglauben und Götzendienst und Heuchelei fernhält. Es heißt, dass Gott über die schlechten Taten von denjenigen hinwegsieht, die an ihren einzigen Gott und Herrn glauben und Gutes vollbracht haben. Er vergibt ihnen das Schlechte und lässt sie in das ewige Paradies einkehren. Aber diejenigen, die die Wahrheit kannten, sie jedoch leugneten und sich nicht nach ihr richteten, fallen gemäß Vers 10 dem Höllenfeuer anheim, dem keiner entkommen kann. Im Zusammenhang mit dieser Stelle in der Sure 64 lässt sich hervorheben: Erstens, bevor wir keine Gelegenheit zum Handeln mehr haben und wir den verlorenen Gewinn am jüngsten Tag bereuen müssen, sollten wir im Leben in aufrichtiger Absicht gute Werke tun, so dass wir im Jenseits deren Segen nutzen können. Zweitens, rechtschaffene Werke führen bei Gott zur Belohnung des Menschen und zur Vergebung seiner schlechten Taten. Drittens, vor der Einkehr ins Paradies muss der Mensch von jeglichen Schmutz und Sünden rein werden. Möglicherweise erweist ihm Gott Gnade und reinigt ihn durch seine Vergebung, oder aber er wird durch einen Aufenthalt in der Hölle von dem Schmutz der Sünde befreit. Viertens, alle Menschen streben nach Glück, aber das wahre Glück besteht in der Einkehr in das Paradies Gottes und ist erst durch rechtschaffene Werke im Leben zu erreichen. Wir betrachten noch die Verse 11 und 12 der Sure 64, Sure Tarabun.
Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli shay'in 'alim. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
Kein Unglück trifft jemanden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt, dessen Herz leitet er recht, und Allah weiß über alles Bescheid. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, so obliegt unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. Alle Menschen begegnen im Leben, ob sie wollen oder nicht, größeren Problemen, die normalerweise jeden hoffnungslos stimmen und ihn laut klagen lassen. Aber der Gläubige weiß, dass in dieser Welt nichts ohne Gottes Erlaubnis und ohne sein Wissen geschieht. Daher bleibt er geduldig, wenn ihm ein Leid widerfährt. Die Gläubigen wissen, dass Gott ihre Befindlichkeit kennt und dass er ihre Geduld und Ausdauer belohnen wird. Ein wahrhaft gläubiger Mensch wird gegen eines unglücklichen Ereignisses oder Härten nicht davon ablassen, Gott und seinem Propheten zu gehorchen. Aber einige sind anders. Wenn es ihnen gut geht, dann dienen sie Gott, und wenn es ihnen schlecht geht, denken sie, Gott sei daran schuld und lassen die religiösen Pflichten wie das Ritualgebet und das Fasten beiseite. Allerdings besitzt der Mensch Entscheidungsfreiheit. Gott und der Prophet haben nicht gewollt, dass jemand ihnen aus Zwang gehorcht. Denn die Propheten haben nur die Aufgabe, die göttliche Botschaft zu verkünden, damit die Menschen die Wahrheit kennenlernen und sich dann aus freien Stücken nach ihr richten. Wir können uns Folgendes vergegenwärtigen. Erstens, es ist der Glaube an Gott, der das Herz des Menschen gegenüber Unglück und Härten festigt. Wer an Gott glaubt, weiß, dass Gott vollkommen über seinen Zustand im Bilde ist, und daher bewahrt er die Geduld gegenüber Schwierigkeiten und verliert nicht das Vertrauen in Gott und die Hoffnung. Zweitens, hohe Werte wie die Geduld und die Zufluchtssuche bei Gott, die Zufriedenheit mit seiner Verfügung und die Ergebenheit gegenüber dem, was er geschehen lassen will, sind Dinge, die das Herz des Gläubigen lenken und es gegenüber Not und Leid stark werden lassen. Drittens, die Propheten Gottes sind verpflichtet, den göttlichen Aufruf zu verkünden. Sie haben nicht das Recht, jemanden zum Glauben zu zwingen, denn dem Menschen wurde Entscheidungsfreiheit verliehen. Daher kann er selbst darüber bestimmen, ob er Gott und dem Propheten gehorcht oder ob er sich dem Befehl Gottes und des Propheten widersetzt. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Ey Barodar, O Bruder, gesungen von Shahram Nazeri.
بگشای برادر، تیرگی ها را مپرور، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، کین از دین آفریده، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد. چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد،
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد.
بگشای برادر، تیرگی ها را مپرور، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، از دین آفریده، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد برادر دام دشمن را مگستر ای برادر ای برادر
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Der Austausch zwischen Kulturen und Zivilisationen ist ganz natürlich. Einige westliche Historiker sind der Ansicht, dass die Muslime die wichtigste Rolle bei der Zusammenstellung von menschlichem Wissen, seiner Wahrung und seiner Übertragung von der griechischen Epoche bis zur Renaissance innehatten. Aber die Muslime haben nicht nur das Wissen der Menschheit bewahrt, sondern sie haben es bereichert und an entfernteste Orte gebracht. Die muslimischen Gelehrten sind ungefähr 6 Jahrhunderte lang die Pioniere auf dem Gebiete der Wissenschaft gewesen, und das in einer Zeit, in der in Europa die Stimme der Gelehrten erstickt wurden. Die Kirchenväter des Mittelalters gingen gegen Gelehrte und Theoretiker in der Naturwissenschaft vor und richteten Inquisitionsgerichte ein. Sie bekämpften die Wissenschaft und exkommunizierten Gelehrte und Philosophen. Auf diese Weise behinderten sie ernsthaft die Verbreitung von Wissen und wissenschaftliche Neuerungen. Aber der Islam hat von Beginn an die Muslimen aufgerufen, sich für die Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften, einzusetzen. Der Prophet hat die Aneignung von Wissen als seine Pflicht erklärt und hat den Muslimen ans Herz gelegt, Wissen zu erwerben, selbst wenn sie deswegen an weit entfernte Orte reisen müssen. Die genauere Betrachtung der Wissenschaften, insbesondere der medizinischen und mathematischen, lässt die Forscher Kenntnissen begegnen, die nicht aus Griechenland in die islamische Welt kamen, sondern den Anstrengungen der Muslime zu verdanken sind. Einige Historiker wollen den Gedanken einflößen, die Muslime wären lediglich an die medizinischen Erkenntnisse des Galenus oder das astronomische Wissen des Ptolemäus gelangt. Aber genauere Untersuchungen der islamischen Zivilisation zeigen, dass die Forschungen der muslimischen Gelehrten in vielen Bereichen darüber hinausgingen. Die islamische Zivilisation enthielt Faktoren, die dabei mitgewirkt haben, dass die Muslime an die verschiedenen Wissenschaften gelangten. Die breite wissenschaftliche Bewegung, insbesondere in den ersten 6 Jahrhunderten nach der Hijra, und die Existenz von verschiedenen geistig-philosophischen Richtungen, gehörten zu den Faktoren, welche die Muslime zu den Naturwissenschaften und zu Neuerungen anregten. Weitere Faktoren bestanden darin, dass die Muslime wissenschaftliche Werke niederschrieben und Einrichtungen wie das Beitul Hikma ins Leben riefen. In jedem wissenschaftlichen Zweig wie Medizin, Sternkunde, Mathematik, Physik, Mechanik finden wir im Wissensschatz der islamischen Welt Kenntnisse, die auf keinen Fall griechischen Ursprungs sind. Für die islamische Zivilisation war die Klassifikation der Wissenschaften wichtig. Es gab verschiedene Klassifikationen. Abu Nas Farabi, 870 bis 950, war der erste muslimische Gelehrte, der die Klassifikation der Wissenschaften aus einer besonderen Sicht sah. Sein Werk Ihsaul Ulum, die Einteilung der Wissenschaften, fand das besondere Interesse von Gelehrten im Osten und Westen, und sein Einfluss ist in den danach entstandenen Werken zu diesem Thema zu erkennen. Farabi teilte die Wissenschaften aufgrund seiner eigenen philosophischen Ansichten ein. Er schrieb, dass das wichtigste Ziel, welches er mit diesem Werk verfolgte, die Vorlage einer Liste über die Wissenschaften seiner Epoche und die Kunde über die Haupt- und Nebenthemen dieser Wissenschaften sei. Farabi unterschied nach wissenschaftlichen Hauptzweigen wie Wissenschaften der Sprachen, der Logik und der theoretischen und praktischen Weisheit, wobei er mit praktischer Weisheit die Ethik meinte. Andere Gelehrte wie Khwarizmi haben davon verschiedene Einteilungen der Wissenschaften vorgelegt. Abdullah Muhammad ibn Ahmad Yusuf Khwarizmi stellte in seinem Werk Miftahul Ulum, die Schlüssel zur Wissenschaft, eine neue Klassifikationsmethode vor. Er unterschied nach Islam und nach Humanwissenschaften und ordnete unter den zweiten Zweig die Philosophie, Logik, Astronomie, Mathematik, Medizin und Chemie ein.
Eine der Wissenschaften, die bei der Entfaltung der islamischen Zivilisation eine Rolle spielten, war die Mathematik. Zu Beginn des Islams hatten die Araber noch kein großes Interesse an Rechenkenntnissen. Die Aufgabe der Berechnung der Steuern war normalerweise den Schriftbesitzern, also Juden oder Christen, die unter Zahlung eines Tributs im Schutz der islamischen Regierung lebten, anvertraut worden. Doch nachdem der Städtebau Verbreitung fand, wurde ein großer Bedarf an Rechenkenntnis verspürt. Während der Übersetzung von Werken in anderen Wissenschaften in die arabische Sprache wurden auch Werke über die Rechenkunst übertragen und fanden Verbreitung unter den Muslimen. Deshalb wandten sich die Wissensdurstigen auch der Mathematik zu. Sie übersetzten Werke über die indischen Zahlen, und auf diese Weise gelangte dieses Wissen auch in den Westen. Eine der wichtigsten mathematischen Errungenschaften der Muslime bestand darin, dass sie die mathematischen Denkschulen von Osten und Westen miteinander kombinierten, und zwar die Mathematikkenntnisse aus Indien mit denen aus Griechenland. Dieses kombinierte Wissen wurde an den Westen weitergegeben. Zum Beispiel wurden im Zahlensystem der Griechen 40 Ziffern verwendet und in dem indischen Zahlensystem nur 10 Ziffern. Einer der bekanntesten muslimischen Gelehrten des Irans war Muhammad ibn Musa Khwarazmi. Er machte sich auf verschiedenen Gebieten wie Mathematik, Astronomie, Geschichte und Geographie einen Namen. Er kam aus Khwarazm, welches dem heutigen Riva in Usbekistan entspricht. Khwarazmi hat bei der Übertragung mathematischer Wissenschaften und besonders astronomischen Wissens aus dem vorislamischen Iran und den Lehren der Jundi-Shapur-Universität eine große Rolle gespielt. Er kombinierte dieses Wissens mit der Mathematik der Inder und Griechen. Durch ihn wurden die Muslime mit der indischen Schreibweise von Zahlen vertraut. Sein Werk ist das älteste, welches im Bereich des Rechnens in der islamischen Welt verfasst worden ist. Auch für die Entdeckung der Algebra ist Khwarazmi bekannt und vor allen Dingen für das Buch Al-Jabr wa Muqabale, Rechnen durch Ergänzung und Ausgleich. Nach seinem Werk hat man in Europa auch die Bezeichnung Algebra für diese Rechenmethode eingeführt. Gemäß Khaldun, dem bekannten muslimischen Historiker, war das Werk Al-Jabr wal-Muqabale von Khwarazmi im Mittelalter für die europäischen Gelehrten von großer Bedeutung und es wurde bis François Wade 1540 bis 1603 als wissenschaftliche Grundlagequelle benutzt. Auch das Wort Algorithmen wurde von dem Namen Khwarazmi abgeleitet und Bestandteil der europäischen Sprachen. Ibn Nadim hat in seinem Al-Fihrist ebenso auf die beiden Sijj von Khwarazmi hingewiesen. Sijj sind Werke mit astronomischen und mathematischen Angaben. Das Sijj-e-Khwarazmi war das erste Werk in der islamischen Epoche, das nicht nur trigonometrische Tabellen enthielt, sondern in dem im Vorwort auch über die Astronomie geschrieben.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.